Weil dort am späten Nachmittag bereits kein Bus mehr führe, hätte er sich einfach an die Straße gestellt und den Daumen hochgehalten. Wie früher. Gleich das erste Auto habe angehalten, ein Familienwagen, ziemlich gebraucht und voller Kindersachen. Eine eher junge Mutter, er schätze sie auf Mitte 20, habe ihn durch das geöffnete Beifahrerfenster gefragt,
was er denn wolle,
ob sie ihn vielleicht ein paar Kilometer mitnehmen könne, bis Bergen. Er hätte dort ein Pensionszimmer gebucht.
Ihr Mann würde sie umbringen, wenn er erführe, dass sie hier einfach so einen mitnehme.
Sie habe ihm den Beifahrersitz freigeräumt, er sei eingestiegen und habe sein Gepäck auf die Knie gelegt.
Was er denn in dieser verlassenen Gegend gemacht hätte?
Er sei im Archiv der Gedenkstätte gewesen.
Und was er dort gewollt hätte?
Ob sie Marlene Dietrich kenne?
Ob sie die denn kennen müsse?
Das müsse sie natürlich nicht. Jene wäre zwar ein großer Filmstar gewesen, weltbekannt, aber das sei ja auch alles schon lange her für eine junge Frau.
Vielleicht hätte sie doch schon einmal von dieser Marlene gehört. Eine alte Schauspielerin?
Sie gelte als die erste international bekannte deutsche Kinodiva in Hollywood.
Und diese Frau Dietrich solle dann wohl hier im Lager gewesen sein?
Das nicht. Aber ihre Schwester. Die Schwester von Marlene Dietrich sei hier.
Sie wisse ja nicht, ob das denn alles so stimme, was da hier so behauptet werden würde. Sie habe gehört, dass man hier in Bergen-Belsen keine einzige Gaskammer gefunden hätte. Und wie viele das wirklich gewesen sein mögen, das wisse ja auch keiner. So viele, wie behauptet werden würde, könnten es ja gar nicht gewesen sein. Wo hätten die denn alle sein und vergraben werden sollen? Also sie glaube das nicht. Und vor allem sehe sie es nicht ein, dass man sich dafür auch noch immer entschuldigen solle. Sie hätte damit nichts zu tun und sie werde sich auch nicht entschuldigen. Schon gar nicht heutzutage, wo es nicht mehr lang dauere und das ganze Land werde komplett an die Wand gefahren worden sein. Weil unser Geld ja nicht für uns, die wir es verdient hätten, ausgegeben werden würde, sondern für jeden Afrikaner, der hierher komme und zuvor sei zum Arbeiten. Nur nicht für uns. Und jetzt müsse sie ihr Kind abholen.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create.
Marlene Dietrich, ihre Schwester und die Lichtspiele von Bergen-Belsen. Ein Feature von Peter Schanz. For you, Lily
Marlene. 17. Mai 1945. Kurze Meldungen in den New Yorker Zeitungen.
Schauspielerin findet Schwester im Lager Belsen.
New York Journal. Dietrich finds sister in Nazi camp.
Dietrich findet Schwester in einem Nazi-Lager.
New York Sun. Marlene found sister in Belsen.
Marlene fand Schwester in Bergen-Belsen.
Actress Marlene Dietrich, who has been entertaining allied troops in Europe, had found her sister living in the Nazi concentration camp at Belsen.
Die Nachrichtenagentur AP hat gemeldet, der Filmstar Marlene Dietrich, die sich zur Truppenbetreuung der Alliierten in Europa aufhalte, hätte ihre Schwester im Nazi-Konzentrationslager Bergen-Belsen lebend gefunden.
Er habe anfangs von einer Schwester Marlene Dietrichs nichts gewusst. Hätte sie nicht selbst in dem berühmten Filminterview von Maximilian Schell auf dessen Frage, ob sie den Geschwister gehabt hätte, geantwortet?
Nein.
Und auf die Nachfrage, dass sie also praktisch allein mit der Mutter aufgewachsen sei, hätte sie geantwortet:
Ja. Sie sei ein Kind aus guter Familie, sei gut erzogen worden mit guten Manieren. Sie sei auch auf gute Schulen geschickt worden, was natürlich einen großen Vorteil gehabt hätte. Ihre Mutter hätte sie, wie man so sage, anständig erzogen. Ein Mädchen aus gutem Hause täte so etwas nicht.
Also hat sie nun eine Schwester gehabt oder nicht?
Aber ja.
Und ist diese Schwester auch in Bergen-Belsen gewesen?
Ja, aber...
Aber was?
Bugler tonight, don't play the call to arm. I want another evening with her charm. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley.
Mai 1945. Der Krieg ist endlich aus. Europa liegt in Trümmern. Deutschland wird aufgeteilt. Geteilt ist auch die Wahrnehmung.
War das jetzt der Zusammenbruch?
War das jetzt die Befreiung?
Wir haben wohl verloren.
Na was denn? Den Krieg? Die Würde? Die Unschuld?
Und die Schuld? Wer hat Schuld? Muss doch wer haben.
Na, Hitler vermutlich.
Aber was machte Marlene Dietrich in Bergen-Belsen?
Was machte Marlene Dietrichs Schwester in Bergen-Belsen?
In Bergen-Belsen habe das britische Militär das KZ befreit.
In Deutschland habe man nichts von Bergen-Belsen gewusst.
In Bergen-Belsen habe man nichts vom Konzentrationslager gewusst.
Nein, nein, man hätte gar nichts gewusst. Und man hätte es nicht getan. Andere hätten es getan. Nur die es getan hätten, hätten etwas gewusst. Die hätten etwas gewusst davon. Aber die hätten nicht gewusst, was sie taten. Die hätten ja müssen. Man hätte es nur auf Befehl getan. Und Befehl sei Befehl, da könnte man nichts machen. Sie aber hätten es nicht getan. Und sie hätten schon gar nichts gewusst.
When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marley. It's you, Lily.
Mit den alliierten Truppen war auch die 1901 in Berlin geborene und seit 1939 amerikanische Staatsbürgerin Marlene Dietrich als Mitglied des Truppenbetreuungsdienstes United Service Organization, USO, im Range eines Hauptmannes nach Deutschland eingerückt.
Marlene tauchte 1945 in Bergen-Belsen ja in der Uniform auf. Und das hatte natürlich auch eine bestimmte Aussage. Und dessen war sie sich sehr wohl bewusst. Sie war damit auf der Seite der Siegermächte und hat auch deren Haltung verkörpert.
Die Schriftstellerin Eva Gesine Bauer hat in ihrem Buch »Einsame Klasse« das Leben der Marlene Dietrich so beschrieben wie niemand zuvor. Sie hat hinter den wohlfeilen Reden über Mythos und Vamp und Diva Marlenes Einsamkeitsängste freigelegt und hinter dem sprichwörtlichen Dietrichschen Perfektionsdrang ihre abgrundtiefe Unsicherheit. Wir treffen Eva Gesine Bauer in München im Hotel Bayerischer Hof, in der Nähe des nicht minder legendären Grand Hotels Continental, das die Dietrich bei ihren Münchenaufenthalten beherbergte, das aber in den 1990er Jahren dem Neubau des sogenannten Conference Center Haus der Bayerischen Wirtschaft wich.
Marlene also, in soldatischer Uniform, wenige Tage nach Kriegsende in Deutschland.
Ihre Tochter Maria, die in ihrer Abrechnung mit der Mutter ja auch Dialoge ihrer Eltern erinnert, die die beiden führten, als sie 3-4 Jahre alt war und die wörtlich wiedergibt, damit also schon ihre Glaubwürdigkeit in gewisser Weise in Frage stellt. Die behauptet nun, Marlene habe auch später nicht davon abgelassen, ihre Schwester als ein Opfer der Nazis in Bergen-Belsen zu verkaufen. Belege dafür kenne ich nicht. Tatsache ist sicher, dass Marlene, als sie das erfahren hat, meine Schwester steckt in Bergen-Belsen, erst einmal dachte, sie sei im KZ gelandet. Und Gründe dafür gab es ja, denn Marlene war offiziell Vaterlandsverräterin. Ihr erster Verdacht war logisch, naheliegend. Umso größer muss ihr Entsetzen gewesen sein, festzustellen, dass die Schwester nicht nur kein Opfer war, das hat sie wahrscheinlich erleichtert, sondern dass ihre Schwester nazinah gearbeitet hat.
Für die Statistik, über 100.000 Menschen wurden in der Heide zu Tode gebracht.
Durch wen eigentlich?
Mindestens 50.000 Menschen wurden in den Kriegsgefangenenlagern Wietzendorf, Fallingbostel, Oerbke und Bergen-Belsen systematisch dem Verhungern und Erfrieren ausgesetzt.
Durch wen eigentlich?
Sie wurden hierher über die Schienen angekarrt und sie wurden über die Straßen getrieben und sie wurden hinter Zäunen gefangen gehalten.
Durch wen?
Mindestens 52.000 Menschen wurden im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet.
Das muss ja jemand gemacht haben. Überfallen, verschleppen, deportieren, vergewaltigen, aufhängen, erschießen, vergiften, zu Tode spritzen, verhungern lassen.
Welch ein Glück für Marlenes Schwester Elisabeth Lieselwill, geborene Dietrich, ein Jahr vor Marlene, geborene Dietrich, nicht dabei gewesen zu sein.
Ja, ich war schon elektrisiert, als ich hörte, dass Sie, Schwester Marlene Dietrichs, hier in Bergen-Belsen ein Kino betrieben hat, wo SS-Offiziere und Wehrmachtssoldaten Besuch erfahren, während Ihre Schwester in Hollywood Filme gemacht hat oder die amerikanischen Soldaten unterhalten hat mit Lili Marleen und anderen ihrer Schlager. Das ist schon eine faszinierende Vorstellung. Auch die Gegensätzlichkeit der beiden hat mich interessiert, nicht? Marlene, eine unglaublich selbstbewusste, forsche Frau, die den Nazis den Kampf angesagt hat. Ihre Schwester schon als Kind sehr ängstlich, mit Komplexen behaftet, immer brav. Zunächst ihrer Mutter gegenüber, dann ihrem Mann gegenüber und schließlich den Nazis gegenüber. Also gegensätzlicher kann man sich ein Schwesternpaar, glaube ich, nicht vorstellen.
Wir treffen den Schriftsteller Heinrich Thies in dem Heidedorf Hademsdorf. Thies ist hier geboren und bewohnt den elterlichen Bauernhof. Sein Buch über Marlene Dietrich und ihre verleugnete Schwester trägt den Titel »Fesche Lola, brave Liesel«. Was mag Marlene erwartet haben, als sie an jenem Maitag 1945 von München mit einer Militärmaschine zum Heideflugplatz Fassberg flog, von dort im Militärjeep nach Bergen-Belsen fuhr?
Sie muss zumindest geahnt haben, dass sie da nicht im Lager war, sondern andere Dinge gemacht hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, klar, es gibt gewisse Hinweise, dass Familienangehörige dafür bestraft wurden, dass sie auf Seiten der Amerikaner gestanden hat, Truppenbetreuung für die GIs und so weiter gemacht hat. Aber andererseits wusste sie ja auch, dass der Ehemann ihrer Schwester, Georg Will, ein eingefleischter Nazi war, der sich stolz damit gebrüstet hat, einem Freikorps anzugehören, Freikorps Oberland. Und dann ist er 33 sofort in die NSDAP eingetreten, und hatte da offenbar ganz gute Beziehungen. Vor allem hat es ihm dann ja auch genützt, dass Goebbels bemüht war, Marlene heim ins Reich zu holen. Da war er so eine Art Vermittler und ist ja mehrfach an Marlene herangetreten, um sie zu überreden, nach Deutschland zu kommen. Das heißt, eigentlich war nicht zu erwarten, dass Liesel da allzu große Schwierigkeiten mit den Nazis hatte. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann ja mit den Nazis in gewisser Weise kollaboriert. Und ich glaube, das war das Schlimme für Marlene Dietrich, das zu erfahren.
Was man heute über damals und heute erfahren könne in Gasthäusern im Landkreis Heidekreis.
Es sei eine andere Zeit gewesen und es hätte doch irgendwie jeder seinen Dreck am Stecken gehabt. Die heutigen Jungen, die würden ja nur Gefängnis kennen. Und bei KZ dächten die dann an wer weiß was. Aber früher hätte es auch noch Zuchthaus gegeben. Früher sei ein Konzentrationslager erst einmal auch nichts anderes gewesen als eine Steigerung von Zuchthaus. So wie Zuchthaus eine Steigerung von Gefängnis gewesen sei. Und als Bergen-Belsen gegründet worden wäre, da sei das erst noch nicht zum Wundern gewesen. Früher sei der Mensch doch ein Dreck gewesen. Die Menschenwürde wäre erst in jüngerer Zeit erfunden worden, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher hätte es die doch noch nicht gegeben. Das wüsste ich doch wohl hoffentlich, dass Ihr Lager hier kein Vernichtungslager gewesen sei. Bei Ihnen hier hätte es ja kein Gas oder so gegeben. Gut, es sei am Ende ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn er hier einmal so herumfragen würde, es hätte keiner gewusst, was da los gewesen sei, wenn man nicht dort Arbeit gehabt hätte. Dort hätte arbeiten müssen. Und wer es gewusst hätte, der hätte ja müssen. Hätte ja keiner freiwillig getan. Der es gewusst hätte, hätte es auf Befehl getan. Wie heißt er das gleich wieder? Notstand. Notstand, sage man da doch. Befehlsnotstand, oder?
dem Programm der Truppenlichtspiele Bergen-Belsen für eine beliebige Woche im März 1943. Montag und Dienstag, drunter und drüber. Ein übermütiges Lustspiel in ganz großer Besetzung mit Paul Hörbiger, Theo Lingen und Hilde Krüger, für Jugendliche verboten. Mittwoch und Donnerstag, Schüsse in der Wüste. Ein mitreißender Film von den blutigen Kämpfen mit den wilden Stämmen in Somaliland, für Jugendliche über 14 zugelassen. Freitag und Sonnabend, Herz in Gefahr. Der ergreifende, menschlich packende Roman einer Ehe. Und sonntags, Zwei glückliche Menschen. Ein wunderbarer Film mit Maria Schneider und Wolf Albach Retti, für Jugendliche verboten.
Lichtspiele für SS-Offiziere, Wehrmachtssoldaten, KZ-Wachmannschaften und ihre Angehörigen.
Liesels Mann, Georg Havill, der Leiter der Truppenlichtspiele, schreibt in der Broschüre zur Einweihung 1937, dass dieses neu erbaute Haus auf dem Truppenübungsplatz Bergen-Belsen, das neben dem Unterrichtswesen der Kunst geweiht sei, ein Kennzeichen des wahren nationalsozialistischen Wollens wäre, die Kunst bis in die feinsten Verästelungen des Volkes zu tragen. Es gebe der Truppe nach anstrengendem Dienst die Möglichkeit, Erholung, Entspannung und Belehrung zu finden. Abschließend zitiert Will Anastasius Grün mit dessen Aphorismus: Kunst üben könne nur der Erkorene, Kunst lieben jeder Erdgeborene. Die wichtigste Aufgabe falle den Kinomaschinen zu. Für das Truppentheater seien zwei Bildtonmaschinen Typ Zeiss Ikon Ernemann 7B gewählt worden, die in Kinofachkreisen etwa das bedeuteten, was für den Rennfahrer der Mercedes-Benz darstelle. Gaststätte und Kameradschaftsheim zugleich seien die geschmackvollen, gemütlichen Nebenräume des Truppenlichtspielgebäudes. Hier böte sich Gelegenheit zu kameradschaftlicher Versammlung und angenehmen Aufenthalt, wobei gepflegte Küche und erwähltes Buffet für das leibliche Wohl sorgten.
Men cluster to me like moths around the flame. And if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it.
Ja, dieser Georg Will war ja ein unglaublicher Wendehals, nicht? Der stand in den 20er Jahren in Kontakt zu Ossietzky von der Weltbühne, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, jüdischen Intellektuellen. 1933 ist er sofort in die NSDAP eingetreten und hat sich angebiedert bei Goebbels und Co., hat sich angedient, seine Schwägerin heim ins Reich zu holen. Es gibt einen Brief, der darauf hindeutet, dass er auch seinen Mitarbeitern ziemlich zugesetzt hat. In einem ist davon die Rede, dass er mit einem Göring-Erlass gedroht habe. Also er war schon eindeutig auf Seiten der Nazis. Es war nicht nur so ein Zweckbündnis oder so etwas. Und dann 1945 sofort hat er sich auf die andere Seite orientiert, nicht? Hat dem Leiter des KZ-Theaters zum Beispiel überschwängliche Komplimente gemacht und hat sich da angedient, dass dieses KZ-Theater da in seinem Kino auch Aufführungen machen könne. Es gab ja vorher dieses Zelttheater und das war dann irgendwann nicht mehr bespielbar, sodass die dann umgezogen sind und die Aufführungen in seinem Kino gemacht haben.
Und Marlenes Schwester?
Georg Will, also der Ehemann Liesels, hatte erst in Fallingbostel eine Geliebte und dann in Hannover eine junge Frau, mit der er auch ein Kind gezeugt hat. mit der er dann ja ein Kino aufgebaut hat am Engelbostler Damm. Hat ja noch vieles gemacht in der Nachkriegszeit. Nicht? Hat ja zum Beispiel halb Bad Münder aufgekauft, die gesamten Kuranlagen dort. Nicht? Wollte da so ein Heilbad für Schauspieler machen. Und hat dabei auch damit kokettiert, dass er der Schwager von Marlene Dietrich ist.
Und Marlenes Schwester?
Es ist dir bekannt, dass sie in dem Interview mit Maximilian Schell ihre Schwester verleugnet hat und sagte, sie sei als Einzelkind groß geworden. Sie hat auch an anderen Orten immer wieder behauptet, sie sei ganz alleine ohne Schwester aufgewachsen, ohne Geschwister aufgewachsen. Die Haltung kann man natürlich als verlogen oder unaufrichtig oder feige bezeichnen. Ich sehe das anders. Ich glaube, dass sie in einen tiefen inneren Zwiespalt geraten ist. Auf der einen Seite hat ihre tiefe Einsamkeit und Unsicherheit und auch ihre immens starke Treue, die sie ja auch Freunden gegenüber bewies, ist ihr fast unmöglich gemacht, diese Schwester einfach zu verstoßen. Und sie hat, als sie nach Kriegsende oder noch vor Kriegsende sah, wie zerstört ihr Heimatland war, ungeheuer gelitten.
Was man heute über damals noch erzählt bekomme im Heidekreis.
Es sei auch auf Nachfrage von den Eltern ganz wenig gekommen. Das sei alles abgeschirmt worden. Sie hätten gesagt, der Krieg sei ja nun vorüber gewesen, aber das dicke Ende sei erst noch gekommen. Es seien, als das Lager aufgelöst wurde, diese KZ-Leute durch den Wald gekommen und hätten herumgeplündert. Der Vater habe dann die Pistole genommen, die er natürlich hatte, habe einige festgehalten, dann aber natürlich bei der Polizei abgegeben. Eine furchtbare Zeit sei es eben gewesen, so hätte es zu Hause geheißen. Mehr sei nicht erzählt worden. Auch habe es beim Lager nun eine echte jüdische Stadt gegeben. Da solle auch richtig Handel getrieben worden sein. Von da aus solle wohl auch Israel gegründet worden sein, irgendwie. Das sei ihnen alles erst spät bekannt geworden. Sie hätten erstmals erst vor ein paar Jahren davon gehört.
Dass in Bergen-Belsen noch bis 1950 bis zu 12.000 Juden gelebt hätten, im Lager Displaced Persons, weil sie weder in ihre alten zerstörten Heimaten nach Osteuropa zurück konnten, noch Visa bekamen für neue Ziele in Kanada, USA, Australien, weil ihre britischen Befreier noch lange gegen die Gründung eines Staates Israel waren. Dass unweit von Bergen-Belsen, in einem kleinen Dorf, der Hauptorganisator des Massenmordes an den europäischen Juden, Adolf Eichmann, unter falschem Namen untertauchen konnte und knapp 5 Jahre als Holzfäller und Hühnerzüchter tätig war, bevor er mit Hilfe alter Seilschaften sich über Italien nach Argentinien absetzen konnte. Dass Adolf Eichmann in Argentinien seinen dortigen Nazikameraden gegenüber zum Besten gab, so schlimm könne er es ja mit den Juden doch nicht getrieben haben, denn er hätte ja noch vielen von ihnen nach dem Krieg in Bergen-Belsen seine Hühnereier verkauft.
Was mich da sehr irritiert hat, war mitzubekommen, inwiefern Marlenes Neffe, der Sohn von Elisabeth Will, bemüht war, die Beteiligung oder das Wissen, das Informiertsein seiner Eltern und damit auch sein eigenes runterzuschreiben. Er hat dann publiziert und sich verteidigt, nein, das sind ja nicht irgendwie 100 Meter, sondern das sind so und so viele Kilometer, die dieses Kino entfernt ist vom KZ. Und die Eltern hätten eben auch überhaupt gar nichts zu tun gehabt mit den SS-Wachmannschaften. Denen sei es sogar untersagt gewesen, das Kino zu besuchen, was nicht der Wahrheit entspricht. Aber für mich besteht da eigentlich der große Zynismus der Situation darin, dass das ganz große Leiden und das Unvorstellbare damit auf ein Argumentationsniveau gebracht wird, was nur noch Entsetzen hervorrufen kann.
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt
Elisabeth Will sei auf keinen Fall im KZ Bergen-Belsen inhaftiert gewesen. Weder, weil sie antinationalsozialistische Gesinnung gezeigt hätte, noch sei sie dort, wie noch bis weit nach Marlenes Tod im Jahr 1992 verschiedene Biografen behauptet hätten, auf Befehl Josef Goebbels als Geisel festgehalten worden, um Marlene Dietrich von ihrem amerikanischen Fronttheatereinsatz abzubringen.
Was man lesen könne. 3 Briefe von Marlene an den stellvertretenden Lagerkommandanten Captain Arnold Horwell, einen jüdischen Berliner, der als Emigrant zur britischen Armee gegangen war und der bei Marlenes Besuch in Bergen-Belsen das kurze Treffen mit der Schwester ermöglicht hatte. Briefe, in welchen sich Marlene bedankt für Horwells Unterstützung ihrer Schwester, ihn bittet, den Kontakt zu Liesel weiterhin zuzulassen und bei der Suche nach ihrer Mutter in Berlin zu helfen.
Ein Brief von Horwell an seine Nachfolger in Bergen-Belsen, wo er diesem gegenüber für Miss Dietrich ein gutes Wort für die Familie Will einzulegen versucht. Briefe von Horwell aus Bergen-Belsen an seine Frau nach Hause in London, in denen er von der so kurzen wie beeindruckenden Begegnung mit Marlene Dietrich berichtet.
Und einen Brief von Marlene an den mutmaßlichen Horwell-Nachfolger, Captain Christopher Slade in Bergen-Belsen, mit der Bitte, einen beiliegenden Brief an ihre Schwester, Above the Cinema, Mrs. Elisabeth Will, weiterzuleiten, sowie einen Autogrammbrief an die Frau des Captain Slade nach London.
In der Heimat wohnt ein kleines Mädelein. Und das heißt Erika.
Liesel beklagt sich in einem Brief an Marlene aus dem September 45.
Man hätte ihn von den Konservenvorräten genommen. Auch seien bei der Plünderung ihre Überziehschuhe weggekommen und ob Marlene ihr vielleicht welche besorgen könne. Darüber hinaus hätten sie im Kinogebäude die Wohnung räumen müssen. Sie wohnten nun in 3 Dienstbotenzimmern und hätten die Besorgnis, dass sie auch diese vielleicht würden räumen müssen. Sie beschließt ihr Schreiben mit der Feststellung, die Existenzfrage sei sehr schwierig.
In der Heimat weint um dich ein Mädelein. Und das heißt Erika.
Und die Leute im Ort kannten sehr genau die Umstände, denn Elisabeth Will war nicht müde geworden zu betonen, ich bin die Schwester von Marlene Dietrich, als dann klar war, ja, das Dritte Reich bricht zusammen und ihre Vision von dem, was gut und richtig sei, damit mit. Die Schwester von Marlene hat sich, glaube ich, sehr rasch darauf besonnen, wie sie den Star und die Frau, die gegen die Nazis opponiert hat, in aller Prominenz nutzen kann, um sich selbst zu schützen. Das ist eine unschöne Eigenschaft, aber eine nachvollziehbare.
In Berlin, in der Deutschen Kinemathek, im Archiv der Marlene Dietrich Collection, gäbe es Briefe von Liesel an Marlene zu lesen. Dutzende, hunderte Briefe, die alle an das liebe Pussycat gerichtet seien. Hunderte Briefe, die ja Marlene oder wer immer in ihrem Haushalt aufgehoben hätte haben müssen. Während die Briefe der Dietrich an Liesel Will ja weg seien. Oder noch nicht aufgetaucht.
Das liebe Pussycat sehe bezaubernd aus. Ganz bezaubernd auf den beigelegten Fotos, für welche sie, Liesel, wie immer außerordentlich dankbar sei. Einfach bezaubernd sehe es aus. Das liebe Pussycat, wie immer bezaubernd und ihr, also Liesels Herz, tanze vor Freude.
Das liebe Pussycat möge sich nicht so anstrengen, nicht so viel arbeiten, nicht so sehr anstrengen und schon gar bei dieser Kälte.
Wie solle sie ihrem lieben Pussycat nur danken? Ja, so eine Schwester gäbe es nur einmal und sie hätte sich sehr gefreut und sei sehr erfreut gewesen. Mit Unterstreichungen der Wörter, sehr. Man könne gar nicht ausdrücken, wie lieb
sie danke nochmals, gut, das lieben Pussycat mit 1000 innigsten Dank für seine Liebe und Güte, die sehr, sehr groß sei und keine Grenzen habe. Allerherzlichst danke sie auch für die Übersendung der herrlichen Kartoffeln
Und allerherzlichst wie es das Pussycat, also sie, Liesel, verwöhnen. Was sie nur ohne es mache. Sie sei wie immer ganz gerührt gewesen über seine Güte und sie sehe sich besonders gern immer wieder das Bild an, wie ihr Pussycat in Marokko mit fliegendem weißen Kleid in die Wüste laufe. Auch sei ihr neuer Heizofen sehr schön. Er heize herrlich.
Die Schwester hat natürlich mit dieser Bewunderung, für die Marlene eben sehr anfällig war, durch ihre Selbstzweifel, hat sie quasi gezahlt dafür, dass Marlene ihr in gewisser Weise die Treue wahrte, ihr Schallplatten hat schicken lassen, ihr einen Schallplattenspieler besorgte, ihr regelmäßig Geldzuweisungen zukommen ließ. Marlene musste das natürlich auch verleugnen, was mit ihrer Schwester gewesen war, weil sonst ihre Netzwerke zusammengebrochen wären.
Mein liebes Pussycat, von ganzem Herzen danke ich dir für das
Mein
Geld.
Liebes Pussycat, das Geld von der Deutschen Grammophongesellschaft.
Mein liebes Pussycat, eben kam $300.
Mein liebes Pussycat,
ich hoffe, du hast meinen Brief mit dem Dank für das Jugendgeld.
Mein liebes Pussycat, heute kam durch die Dresdner Bank von New York gesendet 958 Mark und 11 Cent.
Mein liebes Pussycat, nur der Ordnung wegen schreibe ich, dass Dollars diesen Monat nicht gekommen
sind. Mein liebes Pussycat,
du schicktest ja im Juli.
Niemand hat so eine Schwester wie ich. 1200 Mark Septembergeld. Im August 947 Mark und 61 Pfennig.
Sie hat ja nahezu die gesamten Platteneinnahmen bekommen, die Marlene Dietrich aus den deutschen Verkäufen erzielt hat und mit Pelzmänteln und anderen edlen Kleidungsstücken überhäuft worden. Also materiell betrachtet hatte sie nichts auszustehen, aber der Preis dafür war eben, dass sie diese Verwandtschaft zu verleugnen hatte. Es war in Bergen wohl bekannt, dass Elisabeth Will die Schwester von Marlene Dietrich war, aber sie ist damit nicht hausieren gegangen. Nach meinen Informationen wollte sie darauf möglichst nicht angesprochen werden. Sie hat das eher möglichst geheim gehalten. Sie hatte ja immer Angst, dass Reporter ihr auf die Fersen kommen könnten. Panische Angst geradezu.
Sie schicke hier dem lieben Pussycat einen Artikel mit, der sie sehr, sehr unglücklich gemacht hätte. Es sei ihr ein Rätsel, wo die Journalisten ihre Kenntnisse her hätten, die doch vollkommen falsch wären.
Marlene Dietrich, die sich als schönste Großmutter der Welt feiern ließe und die Rolle der Kessen Lola bis zum heutigen Tag spiele, sei vielfache Millionärin und lebe im Luxus der großen Welt, während ihre ältere Schwester Elisabeth in dem kleinen Ort Bergen in der Lüneburger Heide vergessen sei. Einsam, arm und krank. Marlene habe sich noch niemals in dem kleinen Haus im Kreuzweg Nummer 15 in Bergen sehen lassen, wo Elisabeth Will zwei bescheidene Zimmer bewohnt. Elisabeth brauche Geld, weil sie auf die Hilfe eines Arztes angewiesen sei. Aber Geld, so sage sie, würde sie von ihrer reichen Schwester nicht annehmen. Sie sei stolz und wolle gerne beweisen, keine fremde Hilfe zu brauchen.
Aber wer habe denn das den Journalisten gesagt? Das sei doch eine Lüge, dass das liebe Pussycat ihr, Liesel, nicht helfe. Denn ohne das liebe Pussycat ginge es doch gar nicht. Wenn sie, Liesel, nur herausbekäme, wer den Journalisten diese Lügen gesagt hätte. Ihre Bekannten beim Kränzchen seien auch außer sich vor so viel Gemeinheit gewesen. Sie hätten wenig Kaffee getrunken und der Kuchen sei kaum angerührt worden.
Elisabeth Will war auch im Ort bekannt als eine Frau, die viel geklagt und viel gejammert hat, was meine Sympathie zu ihr noch stärker hat schmelzen lassen. Ja. Sie hat eigentlich angesichts des Ungeheuren, was in ihrer nächsten Nähe passiert ist, jeden Grund gehabt, die Klappe zu halten, wenn sie schon nicht weggezogen ist. Aber dann ihr eigenes privates So-Sein und Dasein zu beklagen, das finde ich schon nahezu zynisch. Und sie hat auch Marlene gegenüber in keinem ihrer Briefe jemals bekundet, du, es entsetzt mich im Nachhinein zu wissen, was da passiert ist und ich kann damit kaum leben oder meinst du, ich soll vielleicht von hier wegziehen oder ich bin eigentlich erschrocken darüber, dass wir da nie etwas unternommen haben, dass mein Mann und ich da letztendlich passiv geblieben sind und dass wir gar nicht verstanden haben, was du tust und nein, kein Wort in dieser Hinsicht, kein einziges Wort in dieser Hinsicht.
Doch es habe auch Dinge gegeben, die Liesel an Marlene geschickt hätte. Besorgungen im Gegenzug.
Ja, Marlene hat von ihrer Schwester jede Menge Maggi bekommen. Sie hat ja gerne gekocht und die deutschen Zutaten in Amerika vermisst. Farbige Büroklammern hat sie ihr gesteckt und vor allem massenhaft Medikamente. Also alle möglichen Schmerzmittel, Aufputschmittel, die ihre Schwester so in Bergen bekam. Ja, bis zuletzt hat sie Marlene mit Pillen und Säften versorgt.
Die schwesterliche Übung. Austausch von Geld und Bewunderung, von bunten Büroklammern und Verschwiegenheit. Und so ging das weiter bis zu Liesels Tod.
Ja, es war sehr tragisch. Eine Nachbarin hat mir erzählt, dass sie irgendwann so gegen 9 Uhr am Abend von einem Nachbarsohn darauf hingewiesen wurde, dass aus der Wohnung Elisabeth Wills Rauch stieg. Dann ist sie mit dem Nachbarsohn rübergelaufen und als sie in die Wohnung gekommen ist, hat sie festgestellt, dass Liesel hinterm Ofen saß und immer gesagt hat, ich falle, ich falle. Später hat sie dann rekonstruiert oder ist dann festgestellt worden, dass Liesel einen Tauchsieder, der noch in der Steckdose steckte, einfach auf eine Plastikdecke gelegt hatte, sodass diese Plastikdecke in Brand geraten ist. Und um das Feuer zu löschen, hat sie sich mit ihrem Nachthemd, ihrem Polyester-Nachthemd, rübergebeugt und es muss dann irgendwie Feuer gefangen haben und angeschmort sein. Und an den Verletzungen ist sie offenbar gestorben, wenige Stunden nachdem die Nachbarin sie da in dieser Wohnung gefunden hat. Dieses Polyestermaterial ist auf der Haut verschmort, hat sich mit der Haut irgendwie verbunden. Also es muss sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein. Also sie ist nicht an einer Rauchvergiftung gestorben. Sie war noch bei Bewusstsein zunächst. Sie ist dann bewusstlos, also kurze Zeit später bewusstlos geworden.
Stadtkarten. An den Folgen eines Unglücksfalls verstarb nach einem Leben in Duldsamkeit Frau Elisabeth Will am 8. Mai 1973. In stiller Trauer für die Familie Hans-Georg Will.
Marlenes Neffe, Liesels Sohn.
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 14. Mai 1973 um 12 Uhr in der Kapelle des Friedhofs zu Bergen statt. Überführung anschließend nach Hannover.
Ich habe bewusst den Tod der Schwester nicht mit irgendwelchen mitleidigen Worten beschrieben. Das schien mir dann doch heuchlerisch. Mitleid, großes Mitleid mit den Umständen ihres Todes zu bezeugen, denn die hatte ich nicht. Das klingt jetzt vielleicht herzlos, aber es schien mir auch nicht im Sinne Marlenes, da weich zu werden. Sie war auf Tournee in England, als ihre Schwester begraben wurde. Sie war noch nicht auf Tournee, als die Schwester starb. Und Marlene hat es üblicherweise nicht gescheut, große Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um zu einer Beerdigung zu fliegen, bei der sie unbedingt präsent sein wollte. Und sie ist nicht aufgetaucht bei der Schwester. Das war sicher ein bewusster Akt. Und das hätte sie auch nicht getan, wenn es bequem gegangen wäre. Das war ihr dann doch, glaube ich, zu viel. Noch posthum zu sagen, ich bin für dich da, ich stehe zu dir. Und vielleicht hätte sie auch nicht an diesem Grab fotografiert werden wollen.
Go away from my window. Go away from my door. Go away, way, way from my bedside. And bother me no more. And bother me no more.
Was eigentlich aus dem Kino geworden sei?
Das Kino stünde noch. Das Gebäude jedenfalls. Sogar unter Denkmalschutz. Mitten auf dem Kaserngelände. Das Camp gäbe es nach wie vor. Von 1945 bis 2016 von der britischen Rheinarmee bzw. dem British Forces Germany verwaltet, von Camp Bergen-Belsen in Camp Hohne umgenannt, manchmal Bergen-Hohne, nun an die Bundeswehr übergeben, zur allgemeinen NATO-Nutzung, noch ohne offiziellen neuen Namen. Ein riesiger, rundum kilometerlang militärisch abgeriegelter, seit den 30er Jahren durchgängig genutzter Kasernenkomplex des Truppenübungsplatzes Bergen-Belsen. Gelegen zwischen der Kleinstadt Bergen und der Gedenkstätte Bergen-Belsen, der Haupteingang direkt gegenüber der kleinen Siedlung Belsen, die auf der anderen Straßenseite eine Gebrauchtwagenhandlung, einen zum Verkauf stehenden Grillimbiss und drei ebenfalls geschlossene, verfallene Kleinbordelle präsentiert, davon eines ausgebrannt und amtlich versiegelt. Neben dem bewachten Gate ein Bundeswehr-Werbebanner mit dem Slogan: Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Kein schlechtes Entree.
Wir hinterlegen am Kasernentor unseren Pass und bekommen einen Besucherausweis zum Umhängen. Das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bergen hat uns Mr. Colin Albert vermittelt. Colin Albert, ehemals Mitglied der britischen Streitkräfte, hat heute für uns die Schlüsselgewalt zu einem imposanten, freistehenden, äußerlich sehr intakt wirkenden Gebäude, dessen Eingang man über eine kleine Freitreppe erreicht.
Wir sind jetzt in einem ehemaligen Kino von dem deutschen Wehrmacht von damals. Heißt jetzt mit einem Buchstabe, das ist A-Act, das ist unser Zeichen auf unsere Liegenschaftspläne. Und wir sind jetzt in den Haupteingang. Früher, wo die Kasse war, eigentlich war das Lichtspiel damals. Und dann früher war das im Kino bei dem Engländer. Und dann später bis 2010 war das eigentlich eine Betreuungsgebäude für die Engländer damals. Das heißt, dass da innen drin war so eine Bowlingbahn innen drin. Da war Billardtisch, Pooltisch, Spielautomaten, so ein kleiner Restaurant war auf die Seite für Familie, für Wochenende. So alles möglich, was die Engländer benutzen konnten.
Und im März 2016 sei nun die Übergabe an den Bund gewesen. Jetzt sei das wieder deutsch. Aber man wisse noch nicht, als was man es nutzen solle.
Weil eigentlich steht das unter Denkmalschutz immer noch. Und wir haben unsere Handwerker gehen rein, gucken das an, ob ein Problem mit dem Gebäude sind, ob kleine Arbeitssachen muss gemacht werden, wenn Dachrinne oder Dachsiegel fällt oder ein Problem mit dem Heizungssystem. Aber im Moment ist alles hundertprozentig aufgepasst, dass nichts passiert mit unserem Gebäude.
Wir stehen im Eingangsbereich vor zwei hölzern eingefassten Kassenschaltern.
Das ist immer noch wie 1938. Das ist immer noch so ein kleiner, für den Kassenbaum sind alles hier. Wahrscheinlich war das hier, die Besitzerin hat da gesessen, jeden Abend oder jeden Tag, weil er früher bei dem Wehrmacht war, viermal am Tag so ein Filmshow. Und dann bei den Engländern war das eigentlich abends. Und Samstag und Sonntag war so ein Kinderfilm. Aber das ist 1938. Ein paar neue Glas drin, aber sonst ist es alt. Ach, eigentlich die Besitzerin ist bekannt. Sie war eigentlich Schwester von Marlene Dietrich. Heißt Elisabeth, am meisten haben wir gesagt Liesel. Und sie war hier bis in 1960er Jahr war sie hier.
Ich meine, bis 1954 ist Georg Will dort noch gewesen. Da wurde dann sein Vertrag gekündigt, weil die Engländer das selbst weiterführen wollten.
Ob das nicht erstaunlich sei, dass das Ehepaar Will mit solcher Kontinuität das Kino betrieben hätte, sowohl für die Nationalsozialisten als auch für die jüdischen Displaced Persons als auch für die britischen Soldaten.
Ja, Displaced Persons Lager war eigentlich bis Sommer 1950. So, das Kino war benutzt als Displaced Persons, auch benutzt bei dem jüdischen DP-Lager, Committee, also auch für so ein Theater oder für Konferenz, das ist auch noch benutzt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat damals. Es könnte sein, dass die Schwester Marlene Dietrich ein bisschen Druck gemacht hat, dass hier immer noch eine Schwester hier geblieben hat. Bis, aber konkret Informationen haben wir gar nichts im Moment. Da gibt es ein paar Geschichten über einen Hauptmann, das hier bei einem DP-Lager gearbeitet hat, nach dem Befreien des KZs, und hat eigentlich Briefe von Marlene Dietrich an eine Schwester abgegeben. Gibt es keine Fotos, aber gibt es konkret Info, dass mindestens im Mai oder Juni 1945 war Marlene Dietrich hier. Ist alles jetzt hier bei dem Gedenkstätte Bergen-Belsen und steht alles im Archiv drin. Fotos gibt es nichts, aber Info mit Briefe an dem Schwester gibt es alles.
Es gibt einen Brief eines britischen Offiziers, in dem steht, dass Liesel sehr engagiert mit dabei ist. Zum einen hat sie vielleicht bei der Filmauswahl ein Wörtchen mitgesprochen, aber sie hat offenbar auch zeitweise mit schlicht an der Kasse gesessen, hatte also dann auch während der NS-Zeit Kontakt zu den Wehrmachtssoldaten und SS-Offizieren, die dort ein- und ausgingen.
War laut unserer Akten war über 1100 Sitzplätze innen drin. Ist eigentlich eine, wie ein ehemaliger altes, typischer damals 30-Jahr-Kino.
Und während Colin Albert diskret seinen Handyanruf abwickelt, stellen wir uns vor, wie in diesem riesigen Lichtspielhaus hier Marlene Dietrichs Film Das Urteil von Nürnberg läuft. Oder auch Zeugin der Anklage von Billy Wilder, der, wie Marlene im Dienst der alliierten Truppen, bereits 1945 dokumentarisches Material zu dem Film Death Mills, Todesmühlen, montierte. Ein Versuch, die deutsche Bevölkerung mit einem Re-Education-Programm zu entnazifizieren, in dem ihr die Bilder der Gräuel gezeigt wurden, von denen sie lieber nichts gewusst haben wollte.
Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all...
Marlene gehört zu den ganz wenigen Stars, die wirklich ihr Leben riskiert haben als Mitglied der Juso. Die anderen haben das nicht getan. Die waren sehr viel weiter weg von der Front, waren weg vom Kriegsgeschehen und haben wirklich nicht ihr Leben riskiert, so bewundernswert es dennoch war, was sie getan haben. Und Marlene hat es wirklich aufs Spiel gesetzt. Ihr Dasein, ihre Gesundheit, ihre physische Gesundheit. Sie hat Erfrierungen erlitten, unter denen sie lange litt. Die hat man gesehen. Sie hat auch darüber geredet, wie sehr sie da mitbekommen hat, was in nächster Nähe geschieht. Detonationen, alles. Für mich ist spannend an Marlenes Soldatsein, dass sie das als die glücklichste Zeit ihres Lebens bezeichnet hat. Obwohl sie litt, obwohl sie um ihr Leben bangte, obwohl es ihr dreckig ging, obwohl sie ihr Gesicht im geschmolzenen Schnee im Helm waschen musste und im Dreck leben, obwohl sie sich bibbernd in ihr Kleid hineinzwang, in Eiseskälte, um im Freien aufzutreten. Sie sagte, das war die beste, schönste Zeit meines Lebens.
Möglicherweise sei Marlene dort an der Front, aufopferungsbereit zwischen Schlamm und Bomben, Filzläusen und Ratten, mit ihrer oft beschriebenen streng preußischen Erziehung so wie nie in ihrem Leben im Einklang gewesen. Als brave Tochter ihrer Mutter, die sie abgöttisch gefürchtet, vor der sie noch als erwachsener Hollywood-Star auf der Höhe ihres Ruhms Angst gehabt hätte. Die Schwestern hätten jedoch gegenüber der ungeheuer strengen Mutter keine Komplizenschaft entwickelt. Im Gegenteil, Liesel habe sich sehr früh als Aufpasserin Marlenes einspannen lassen, was Marlene ihr sehr verübelt hätte.
Ich glaube, jetzt ohne psychoanalytisch zu dilettieren, dass sich da schon eine Einstellung der Schwester zeigte, die sie später natürlich instrumentierbar machte. Die Bereitschaft, aufzupassen und sich im Recht zu fühlen und zu sagen, ich bin auf der richtigen Seite, wenn ich das tue, weil es ist mir befohlen worden. Also eine Art Subordinationsbereitschaft, die das tragende Eigenschaft der vielen Mitläufer und damit letztendlich auch Täter, der stummen Täter im Dritten Reich gewesen ist.
Man könne heute noch im Umkreis der Truppenübungsplätze in der Heide erzählt bekommen, dass man damals doch immer gehört hätte, wer bei Hitler im KZ sitze, der gehöre da auch hin.
Man hätte sich auch nicht zu fragen getraut, was das denn sei und wo die denn herkämen, denn dann hätte es geheißen, halt die Fresse oder du marschierst hier gleich mit.
Man hätte auch Angst gehabt damals. Wovor jetzt eigentlich genau, das wisse man jetzt auch nicht mehr. Aber Angst hätte man gehabt.
So verhungert, wie die da damals ausgesehen hätten und dieser wilde Blick.
Man hätte sich auch schon gewundert, weil da ja auch Frauen dabei gewesen wären. Frauen und Kinder.
Aber viele seien ja auch gestorben, weil sie das Weißbrot vom Engländer nicht vertragen hätten.
Für viele der älteren Menschen in Bergen waren das schlicht Verbrecher, die da interniert waren. Und als man die 45 freigelassen hat, da hatten viele Angst um ihr Hab und Gut. Für die war nicht die NS-Zeit das Problem, sondern die Freilassung der KZ-Häftlinge war das große Problem. Und so denken manche bis heute noch.
Dass die Marlene damit leben musste, wieder und wieder konfrontiert zu werden mit dem, was ihre Schwester war und wie sie dachte, das muss für sie eine fortgesetzte Qual bedeutet haben.
Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat.
Die Haltung zu ihrer Schwester ist einer von vielen Widersprüchlichkeiten in Marlenes Charakter und in ihrem Verhalten. Und sie musste damit leben.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit.
Marlene Dietrich, ihre Schwester und die Lichtspiele von Bergen-Belsen. Ein Feature von Peter Schanz. Es sprachen Vanessa Leubel, Claire Lüttke, Gustav-Peter Wöhler, Hagen Öchel und Roman Mucher. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Markus Freund. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.